NDR Kultur à la carte.
Mit Ulrich Kühn, schön, dass Sie uns hören, denn ich will mit zwei tollen Gästen über ein Thema sprechen, das Vertiefung und Nachdenklichkeit verdient. Am Sonntag jährt sich die Schlacht am Waterberg zum 120. Mal und Sie fragen sich vielleicht, was ist das für eine Schlacht und warum ist das überhaupt wichtig? Es geht um Kolonialgeschichte im damaligen Deutsch-Südwestafrika, um Aufstand, Kriege, Völkermord, Schuld, Rassismus, Menschlichkeit. Und um die Frage, warum wir uns mit diesem Teil der Geschichte so schwer tun und Versöhnung im heutigen Namibia, wie auch zwischen Namibia und Deutschland, so schwierig bleibt. Wir werden nichts davon abschließend klären, da bin ich ziemlich sicher, aber werden viel erfahren von Professorin Katja Lemke, Archäologin, Direktorin des Landesmuseums Hannover, hier bei mir im Studio. Hallo, Frau Lemke.
Hallo, Herr Kühn.
Und von Matthias Häusler, Doktor der Geschichte und der Philosophie, Experte für Kolonialgeschichte, Gewalt, Staat, Macht und Herrschaft aus Zürich dabei. Hallo nach Zürich, Herr Häusler.
Hallo.
Frau Lemke, wie ist es gekommen, dass Sie sich als Direktorin eines niedersächsischen Landesmuseums so intensiv mit der Kolonialgeschichte im heutigen Namibia beschäftigen?
Auch Niedersachsen hat seine Verflechtung mit der Kolonialgeschichte. Wir haben ja eine große ethnologische Sammlung hier in Hannover und die meisten Objekte in dieser Sammlung stammen aus der Zeit zwischen 1884 und 1914, also aus der Zeit, als Deutschland mehrere Kolonien hatte. Viele Menschen wissen das gar nicht, ja, in Deutschland. Ich fand das gerade ganz interessant bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris zu hören von den Kommentatoren, da kommt das Boot aus Mali, ehemalige französische Kolonie, da kam das Boot aus Senegal, ehemalige französische Kolonie, aber zu den Booten aus Namibia, Tansania oder Kamerun, alles deutsche Kolonien, wurde das eben nicht gesagt. Und ich denke, das ist erstmal wichtig, diese Art der Erinnerung wieder hervorzurufen.
Ich habe mich gefragt, ob möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat bei Ihrem Engagement, dass Sie sich auch kirchlich an exponierter Stelle eingebracht haben, zum Beispiel als Mitglied der EKD-Synode über viele Jahre. Immerhin ist die Geschichte des deutschen Kolonialismus im heutigen Namibia auch eng mit einer Geschichte von Mission und Missionaren verbunden.
Das ist wirklich so. Also tatsächlich erstmal muss man konstatieren, dass die Missionare eine wichtige Rolle damals gespielt haben. Sie verstanden sich selber als Leute, die den Frieden bringen wollten. Tatsächlich aber haben sie eben auch den Weg geebnet für politische Maßnahmen, die auch bis zur Gewalt gingen. Und klar, ich finde selber, dass es ganz wichtig ist, sich auch mit dieser Rolle der Kirche in der Kolonialzeit auseinanderzusetzen. Da hat die EKD ja auch vor einigen Jahren sich klar positioniert und auch nochmal deutlich gemacht, dass das, was an Unrecht damals geschehen ist, seitens der Missionare eben tatsächlich Verfehlungen waren, die man heute ablehnt.
Wir werden im Laufe der Sendung über ein Forschungsprojekt sprechen, rund um das erste deutsche Konzentrationslager auf der Haifischinsel vor Lüderitz im heutigen Namibia. Das haben Sie geleitet, dieses Projekt. Zuerst würde mich aber mal interessieren, Matthias Häusler, Ihre Motivation auch kennenzulernen. Manchmal kommt ja ein wissenschaftliches Lebensthema eher per Zufall angeflogen, vielleicht weil da eine Forschungslücke ist oder es gab eine eindrucksvolle Vorlesung. Wie war das in Ihrem Fall? Warum Namibia?
Ja, ich ging noch schwanger mit meiner Dissertation in Philosophie und ich hatte ein Stellenangebot aus Siegen von dem damals auch wirklich bedeutenden Soziologen Trutz von Trotha. Der hatte an der Kolonie Togo eine Theorie der Staatsentstehung entwickelt. Und da war eben immer dieses Interesse für die Kolonialgeschichte auf der einen Seite eben immer auch verbunden mit einem systematischen Interesse. Das spielte sicher auch eine Rolle, dass er damals schon diese Tagebücher von Lothar von Trotha mir in Aussicht gestellt hatte als Quelle, die damals kaum oder wenig zugänglich war. Das hat dann letztlich den Ausschlag gegeben, dass ich mich dafür entschieden habe, mich damit mal zu beschäftigen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtige, wenn wir jetzt gemeinsam auf diese deutsche Kolonialgeschichte schauen?
Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist zu sehen, dass man von diesen schroffen Asymmetrien etwas wegkommt. Natürlich, es gibt ein sehr, sehr drückendes strategisches Übergewicht auf der einen Seite der Industrienation Deutschland und den autochthonen Gruppen, die etwa in Namibia und anderswo auch verortet sind. Und trotzdem ist das Mächteverhältnis vor Ort nicht so einfach gelagert. Und ist auch der gesamte Gang nicht so einseitig nur von der deutschen Seite bestimmt, sondern eben von den Interaktionen, die sich vor Ort dann abspielen.
Anlass unseres Gesprächs ist, ich habe es gesagt, die Schlacht am Waterberg, die sich am 11. August zum 120. Mal jährt. Dieser Schlacht gegen einen Aufstand der Herero und Monate von Kolonialkriegen, ich glaube, man darf das im Plural formulieren, voraus. Mhm. Wie kam es dazu und was macht diese Schlacht zu einem historisch so wichtigen Datum?
Also das Paradoxe an dieser Schlacht ist, dass es sie so gar nicht gegeben hat. Die ist nicht zustande gekommen, wie sie geplant hat. Und wenn sie so zustande gekommen wäre, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht hier sitzen und darüber sprechen, weil es möglicherweise der ganze Konflikt einen weniger verheerenden Ausgang genommen hätte für die beteiligten Gruppen. Aber es ist so der erste Höhe und vor allem Wendepunkt eines Konfliktes, der zum Ausbruch gekommen ist im Januar 1904, in dem irgendwann die Overero gesagt haben, wir ziehen es vor, lieber das Risiko auch des Todes auf uns zu nehmen, als so weiterzuleben. Und als klar geworden war, dass vom Kolonialstaat auf keinerlei Hilfe mehr zu rechnen gewesen ist, wenn es immer schlimmer werden würde, haben sie diese folgenschwere Entscheidung getroffen. Die Schlacht am Waterberg ist insofern ein Wendepunkt, als dann quasi die militärische Widerstandskraft der Overero bricht und dann quasi der Konflikt auch in das offen Genozidale dann übergeht, weswegen wir diesen Konflikt heute vorrangig auch erinnern.
Was ist da passiert? Der deutsche Generalleutnant hatte versucht, die Gegner einzukesseln. Der Versuch ist misslungen. Sie sind in eine Wüste geflohen. Dort ist ihnen die Wasserzufuhr abgeschnitten worden. Ist das der Punkt, an dem der Genozid, der Völkermord einsetzt?
Das kann man auf jeden Fall so markieren. Ich finde es auch noch mal wichtig, was eben von Herrn Häusler gesagt wurde, dass wir auch nicht immer so eine Schwarz-Weiß-Malerei zeichnen sollten. Denn tatsächlich ist es so, dass bei dieser Schlacht, ich nenne es weiterhin so, zumindest heißt das auch so in den Geschichtsbüchern, die Nama auch auf Seiten der Deutschen gekämpft haben. Also das heißt, Herero und Nama waren sich damals nicht grün und sind es übrigens auch heute noch nicht. Weswegen also dieses gemeinsame Erinnern an das, was beiden Völkern zugemutet wurde von den deutschen Kolonialherren, dieses gemeinsame Erinnern kann auch vielleicht in der Gegenwart und in der Zukunft nochmal eine ganz andere positive Bedeutung bekommen. Aber nochmal wieder zurück zu den Herero, die sind in der Tat in die Wüste geschickt worden und man hat die Wasserstellen besetzt. Es gibt dazu auch Fotos und da steht dann ganz lapidar Wasserstellen in der Omaheke-Wüste und man sieht eben ein paar Soldaten daran sitzen, aber das perfide ist eigentlich das, was man nicht sieht, nämlich, dass durch diese Besetzung dieser Wasserstellen die Menschen verdurstet sind und sie sind in großen Scharen umgekommen in der Wüste.
Herr Häusler, die Geschichte nach der jedenfalls sogenannten Schlacht wirkt wie die Geschichte einer Eskalation, die wesentlich einen Mann vorangetrieben hat, der deutsche Generalleutnant Lothar von Trotha. War er die treibende Kraft oder gab es doch eher treibende Kräfte?
Also er ist sozusagen der Omnipotenz vor Ort. Er hat das Kriegsrecht verhängt. Es wird schließlich auch der Gouverneur beseitigt nach einem Konflikt. Trotha kann mehr oder weniger schalten und walten, wie er es will. Trotzdem ist es so, dass es sozusagen auch eine Instruktion gibt, das ist alles im Dunkeln, denn da finden sich nur sehr, sehr schwerlich Quellen und Hinweise darauf, aber in einigen Briefen von Trothas gleichwohl schon, dass er eine Unterhaltung mit dem Kaiser hatte, bevor er dann aufgebrochen ist und der Kaiser ihm sehr unmissverständlich klargemacht hat, dass dieser Aufstand mit allen Mitteln niederzuschlagen sei. Und Trotha sah sich durch dieses Gebot sehr stark gebunden. Aber sicherlich ist die Art und Weise, wie er vorgeht, eine besonders ruchlose, die auch nicht alternativenlos war und die auch nicht unumstritten war unter Zeitgenossen und anderen Kriegsteilnehmenden.
Katja Lemke.
Ja, ich würde dazu vielleicht auch noch sagen wollen, es geht ja vor allen Dingen auf diesen sogenannten Brief an die Herero zurück, den er am 2. Oktober geschrieben hat. Und in diesem Brief wird ja ganz unmissverständlich klargemacht, dass sich sein Kampf eben auch nicht nur gegen die aufständischen Männer richtet, sondern auch gegen Frauen und Kinder. Wenn man sich jetzt wiederum anschaut, wie war die Reaktion in Berlin, dann ist man zunächst mal erstaunt, dass es doch mehrere Wochen gedauert hat. Es gibt da ja zwar keine Unterlagen drüber, man kann aber davon ausgehen, dass Lothar von Trotha geschickt genug war, diesen Brief an die Herero nicht per Telegramm, also über Kabel, nach Deutschland zu schicken, sondern dass er wahrscheinlich das alles nur brieflich getan hat. Also er hat vielleicht schon gewusst, dass das in Berlin nicht auf guten Boden fällt. Und das nicht nur bei der SPD, die sich damals schon sehr stark gegen Lothar von Trotha ausgesprochen hat, sondern eben auch beim Reichskanzler von Bülow, der, als er gelesen hat, was da drin steht, sofort dem Kaiser geschrieben hat. Und der hat dann auch für seine Verhältnisse recht schnell reagiert, indem er 2 Wochen später eindeutig gesagt hat, das ist nicht mein Wille. Hat aber Lothar von Trotha in den folgenden Wochen nicht davon abgehalten, weiterhin wirklich Jagd auf Herero zu machen. Also der ist da mit seinen Truppen in die Dörfer gegangen. Das war schon wirklich ein Gefühl, ich bin Mensch und du bist Tier.
Es ist nicht ganz einfach, dieses Thema mit Musik zu verbinden. Für mich aber schon, denn einerseits ist sie das Menschliche schlechthin. Andererseits haben Sie beide sich Musik gewünscht. Zuerst von einem Komponisten, der zu der Zeit gelebt hat, über die wir gerade sprechen, Gustav Mahler. Und wenn wir das Adagietto aus seiner 5. Sinfonie gehört haben, dann, liebe Frau Lemke, werden Sie uns auch sicher verraten, warum.
Gerne.
Und da blenden wir uns mal ganz sanft aus dem Adagietto aus der 5. von Gustav Mahler. Eine Aufnahme mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam und dem Dirigenten Bernhard Haitink. Ein Wunsch von Katja Lemke. Frau Lemke, wir sind uns gelegentlich begegnet. Ich war zugegeben sehr neugierig, was Sie sich wünschen würden. Jetzt ist es Mahler geworden und das Adagietto. Welche Gründe gibt's?
Ich habe grundsätzlich nur Musik ausgewählt aus der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, also dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, weil das Musik ist, die auch diese damaligen Kolonialherren in Namibia gehört haben könnten. Und das, finde ich, ist schon nochmal ein anderer Zugang, den man jetzt zu dieser Musik gewinnt. Dann gehört Gustav Mahler, ehrlich gesagt, auch zu meinen Lieblingskomponisten. Und schließlich und endlich kennt, glaube ich, fast jeder den tollen Film Tod in Venedig, quasi eine kongeniale Verfilmung der Novelle von Thomas Mann. Und ich finde, das hat sehr viel doch mit Sehnsucht zu tun, mit inneren Gefühlen. Und ich sehe da immer Tadjo am Strand von Venedig sozusagen stehen. Und ja, das sind so die Verbindungen, die ich zu diesem Stück habe.
Den Jungen, den Gustav Aschenbach oder von Aschenbach sich verliebt.
Genau.
Und wir sprechen über den deutschen Kolonialismus im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Frage an den Historiker Matthias Häusler. Wann und wie hatte sie eigentlich begonnen, diese deutsche Kolonialzeit im heutigen Namibia? Der berühmte Satz des späteren Reichskanzlers von Bülow, wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne, der ist ja wohl erst später gefallen.
Ja, die ersten Erwerbungen waren 83, dann 84 folgt dann quasi der Schutz, der abgepresst wird, dem widerwilligen Reichskanzler Bismarck, der keine große Begeisterung für die Kolonien hatte. Das gleichwohl dann erst aufziehen wollte im Stile einer Charterpolitik, dass es private Gesellschaften auch die ganzen Kosten der Herrschaftserrichtung zu tragen hätten. Aber das ist sehr, sehr schnell gescheitert. Und natürlich wurde dann der Ruf schnell laut im Reich, wenn das unter deutscher Fahne geschehen hat, dann doch bitte auch nach bestimmten politischen und moralischen Standards. Die Kolonialzentrale wurde dann eingerichtet, die auch die Aufgabe hatte, diese Politik zu zentralisieren. Letzten Endes ist wahrscheinlich das entscheidende Moment gewesen, auch die Einsetzung von Leutwein.
Das ist der Gouverneur gewesen?
Genau. Also zuerst kommt er als Beobachter, dann ist er Landeshauptmann und dann wird er irgendwann in den Rang des Gouverneurs letztlich erhoben. Der lenkt diese Geschicke eben für eine ganze Weile und ist der Vorgänger von Lothar von Trotha, auch als Kommandeur der Truppe.
Sie haben das schon vorhin ein bisschen eingespielt und angedeutet, Frau Lemke, die Rolle der Missionare. Ich würde das gerne nochmal aufnehmen. Das war im Wesentlichen, wenn ich das richtig weiß, die Rheinische Missionsgesellschaft. Das
genau.
Ist ein Verbund dreier Missionsvereine, den es schon lange gegeben hat und der auch noch bis Anfang der 1970er Jahre weiterhin bestand. Was hat diese Missionare nach Deutsch-Südwestafrika gebracht?
Tja, wenn man das irgendwie so ganz flach ausdrücken will, würde man sagen, sie wollten Seelen sammeln. Also es ging natürlich schon darum, die Menschen, die sie dort getroffen haben, zu Christen zu erziehen. Der erste von ihnen war ein Missionar namens Schmelen, der in Bethanien ein Haus errichtete, das erste Steinhaus übrigens, das jemals in diesem Flecken Erde errichtet wurde. Und er hat auch eine Nama-Frau geheiratet und als erstes dann die Bibel in die lokale Sprache übersetzt. Wenn man heute nach Bethanien fährt, dann findet man da nicht sehr viel vor. Also das ist auch wirklich auch sehr entbehrungsreich gewesen, muss man definitiv sagen. Aber sie fühlten sich wirklich von Gott gesandt, die Menschen zum Christentum zu bekehren.
Viele Siedler waren vermutlich von ganz anderen Motiven getrieben. Freiheitsdrang vielleicht, dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit, nach Entfaltung, gern auch auf Kosten anderer. Wie hat man diese unterschiedlichen Interessen, die da im Land zusammengekommen waren, miteinander ins Verhältnis gesetzt?
Der Mission ging es, auch wenn es darum ging, letztlich ein fremdes Kulturmodell quasi zu oktroyieren, immer auch um die Seelen. Sie sahen die Menschen in den Indigenen. Und das gilt für die meisten oder für sehr viele Siedler und andere Gruppen, die kamen nicht. Die sahen in den Menschen, die sie dort vorfanden, allenfalls Material oder Mittel zum Zweck. Und diese unterschiedlichen Gruppen, das ist eine extreme Heterogenität dieser Siedlergesellschaft, die ist auch nicht in irgendeiner Art und Weise harmonisiert worden. Das ist eine hochkonfliktreiche Gesellschaft gewesen und geblieben. Und das ist auch ein Teil des Problems. Denn häufig wurden diese inneren Konflikte auch nach außen getragen und fand man quasi auch, das ist jedenfalls eine meiner Thesen, in diesen kollektiven Gewaltexzessen eine Quelle von gemeinsamer Solidarisierung, die man ansonsten nicht fand in diesem zerstrittenen Haufen.
Höchste Zeit, eine entscheidende Frage zu stellen und die Perspektive zu wechseln. Wie hat die autochthone, die indigene Bevölkerung auf die Ankömmlinge, die ja Eindringlinge waren, reagiert? Die Herero etwa, die Nama, die ja untereinander keineswegs immer einig waren. Das haben Sie vorhin schon angesprochen, Frau Lemke.
Völlig richtig, ja. Also die haben zunächst einmal, man könnte fast sagen, freundschaftlich reagiert. Also sie sind ja diese Verträge, die mit ihnen geschlossen wurden. Als die ersten Kaufleute dorthin kamen, da ist vor allen Dingen Herr Lüderitz zu nennen, der das allererste Schutzgebiet, wie es damals hieß, von einem Herrn namens Heinrich Vogelsang erwerben ließ. Das ist alles erstmal freiwillig passiert. Allerdings, und da kommen wir dann schon gleich wieder auch zu den Tricks, die damals angewandt wurden, es handelt sich dabei auch um einen Vertrag, der heute als Meilenschwindel bezeichnet wird. Denn Meilen werden ja in unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Ländern immer unterschiedlich auch betrachtet. Und jetzt war eben die Frage, ging es um englische Meilen oder um deutsche Meilen? Und da hat der Herr Lüderitz das dann durchaus zu seinen Gunsten ausgelegt, sodass das Gebiet, was ihm der Name Anführer übertreten hat, quasi fast sein gesamtes Stammesgebiet gewesen ist. Und der dachte, das handelt sich nur quasi um einen Hafen, eine am Meer gelegene kleine Fläche. Und das sind schon Dinge, die nicht unbedingt sicherlich für Vertrauen gesorgt haben. Aber am Anfang war es eben durchaus keine Feindschaft. Das entwickelte sich erst dann insbesondere auch infolge der Ausbreitung der Rinderpest im frühen 20. Jahrhundert. Das hat eben dazu geführt, dass die Herero, die praktisch hauptsächlich Rinderzüchter sind, mit einmal nichts mehr zu essen hatten und dann noch dazu eben aus ihrem Land herausgedrängt wurden durch die immer mehr werdenden Siedler, also Deutsche, die kamen und nun dieses Land von ihnen in Beschlag nahmen. Und das hat dann ja schließlich auch zu dem geführt, was Herr Häusler eben schon ausgeführt hat, eben zu dem Aufstand der Herero.
Betrachtung der Einheimischen als Zwecke, nicht als Selbstzweck, dann Tricks anwenden, um möglichst günstig an das Land zu kommen. Es war eine Blütezeit des Rassismus, Herr Häusler, und zwar einer Spielart von Rassismus, die Sie in einem Ihrer Bücher Rassenrassismus nennen. Was ist damit gemeint?
Es ist damit gemeint, dass es ein Rassismus ist, der sich vor allem gegen eine vermeintliche Rasse, eine vermeintlich minderwertige Rasse dann richtet, der eben einfach einen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen, einerseits der Europäer, andererseits der autochthonen Bevölkerung, behauptet, der im Grunde kaum überwindbar ist. Selbst dort, wo quasi noch eine Zivilisierungsmission im Horizont steht und nie ganz bestritten werden kann, gerade im Lichte der religiösen Bemühungen, die dort statthaben, findet man trotzdem Mittel und Wege einer so maximalen Exklusion der afrikanischen Gruppen, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht, ob am Horizont irgendwo noch die Illusion einer Assimilierung dereinst steht oder nicht, sondern eine rückhaltlose Ausbeutung, die moralisch durch kaum etwas gebändigt werden kann.
Ein Ausfluss dieses Rassismus ist besonders schwer zu ertragen. Schädel toter Herero wurden nach Deutschland geschickt, um sie im Sinn der sogenannten Rassenkunde zu vermessen. Diese Rückgabe von Schädeln aus den ehemaligen Kolonien war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema für Museen. Frau Lemke, war das Niedersächsische Landesmuseum hier in Hannover auch mit dem Thema Rückgabe von Schädeln konkret konfrontiert?
Ja, das passierte ehrlich gesagt kurz nachdem ich meine Stelle hier angetreten habe, dass der australische Botschafter sich angekündigt hat und mich dann tatsächlich fragte, ob wir denn Leichen im Keller hätten, also aus Australien stammt. Und da habe ich dann meine Kollegin gefragt, wie sieht es aus, weil natürlich so etwas stellen wir heute ja nicht mehr aus. Ist ja völlig klar, das würde gar nicht in Frage kommen. Aber inwieweit, ich war damals sehr neu am Haus, inwieweit wir tatsächlich solche Schädel besaßen, das entzog sich noch meiner Kenntnis. Und als wir dann feststellten, ja, die sind bei uns sogar in der Naturkundeabteilung, was ich natürlich auch nochmal besonders merkwürdig fand, untergebracht. Da habe ich sofort mich an die australische Botschaft gewandt und gesagt, von unserer Seite aus können die sehr, sehr gerne zurückgegeben werden. Aber ich würde gerne eine anthropologische Untersuchung durchführen, um zu wissen, was für Menschen sind das. Also um diese Geschichte nach Möglichkeit wieder erzählen zu können. Also es geht dabei nicht um Rassenkunde, das möchte ich ganz klar von mir weisen, sondern es geht darum, diese Geschichte, die man aus den Knochen noch herauslesen kann, was für ein Geschlecht, welches Alter, Mangelernährung oder man kann auch, wenn es brutale Schläge gegeben hat, zum Beispiel sowas alles nachweisen noch. Und diese Geschichte wollte ich auch erzählen. Und das ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass wir diese Knochen eines jungen 14-jährigen Mädchens zurückgegeben haben in den Norden von Queensland. Und die wurde mit einem unglaublichen Fest aufgenommen in ihre alte Umgebung, in ihre Dorfgemeinschaft, sodass man merkte, das ist tatsächlich etwas, was, auch wenn es sich um einen toten Menschen handelt, heute noch sehr lebendig ist. Und vor einigen Jahren kam dann auch die Botschaft Namibias auf mich zu. Und auch da haben wir selbstverständlich sofort Offenheit gezeigt, haben aber auch gesagt, wir würden gerne wieder anthropologisch untersuchen. Wie gesagt, nicht um Rassenkunde zu betreiben. Und das Interessante, was wir dann aber dabei herausgefunden haben, ist, dass also anders als bei uns im Inventarbuch vermerkt, es sich also nicht um Angehörige der Volksgruppe der Nama handelte, sondern dass es sich in einem Fall um ein Pasticho handelte, ein Schädel, der aus zwei verschiedenen Körpern zusammengesetzt war. Das muss man sich vorstellen. Damals hat man Handel betrieben mit einzelnen Körperteilen. Also der untere Teil des Schädels stammte von einem jungen Mann und die Schädelkalotte selber von einer jungen Frau aus Afrika. Aber noch besser war es im Fall eines Schädels aus der Gegend von Lüderitz. Da hat sich nämlich herausgestellt, das ist gar kein Angehöriger einer anderen namibischen Volksgruppe, sondern das ist der Kopf einer europäischen Frau gewesen. Und nun stellte sich ja die Frage bei der Rückgabe, was machen wir damit eigentlich? Und ich bin dann zum namibischen Botschafter gefahren, habe ihn gefragt, was sollen wir jetzt mit der europäischen Frau tun? Und er lächelte damals breit und sagte nur, there is no apartheid after death. Und so ist auch diese Dame wieder zurückgekehrt an die Stelle, wo sie sicher ursprünglich mal gelebt hat, aber wo sie sicher nicht geboren ist.
NDR Kultur à la carte, heute mit Katja Lemke und Matthias Häusler. Und dieses Prälude in E-Moll, Opus 28 von Frédéric Chopin, das haben Sie sich gewünscht, Herr Häusler, und zwar ausdrücklich mit Ivo Pogorelitsch. Warum?
Ich hatte das Glück, auch in den frühen 90ern einmal ein Konzert zu besuchen von Pogorelitsch. Ich war damals sehr, sehr begeistert davon. Meine ganze Familie war das auch zu der Zeit. Dieses Opus 28, das ist etwas, was ich seit Jahrzehnten mit einer großen Regelmäßigkeit immer wieder gerne höre. Und insofern lag das nah.
Sie haben vorhin, Katja Lemke, den berühmten Aufruf an das Volk der Herero von Lothar von Trotha schon zitiert. Sie haben ein bisschen drüber erzählt. Da heißt es, ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen. Und ohnehin wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen innerhalb der deutschen Grenze. Also ein Vernichtungsbefehl, wie oft gesagt worden ist. Zwei Tage später schreibt er dann auch in den großen Generalstab ausdrücklich, ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. Und es gibt dann später die Geschichte der deutschen Konzentrationslager im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Das ist kein polemischer oder nachträglich für diese Lager gewählter Begriff. Er stammt aus der Zeit. Was waren das für Lager?
Ja, man muss vielleicht erstmal kurz erklären, was bedeutet eigentlich Konzentrationslager in der damaligen Zeit. Das ist keine Erfindung der Deutschen gewesen, sondern sie haben das Wort einfach nur übersetzt aus dem Englischen Concentration Camps. Diese Lager hat es bereits im Boeraufstand im benachbarten Südafrika gegeben. Und der dann auch spätere Gouverneur Friedrich von Lindequist, der dann später Deutsch-Südwestafrika auch zeitweise regierte, nachdem Lothar von Trotha abberufen worden war, der hat auch vorher schon mal die Gelegenheit gehabt, diese Lager in Südafrika zu besuchen und empfand dieses, also auch wenn das für uns heute absurd klingen mag, aber empfand das als eine mögliche humane Lösung des Problems, also um diesen Krieg zu beenden. Also er hat mit dem Reichskanzler von Bülow damals offensichtlich konferiert und ihm diesen Vorschlag gemacht, sodass also der Reichskanzler am 14. Dezember 1904 an Lothar von Trotha schrieb, er möge doch solche Konzentrationslager errichten. Und wer sich auch gleich bereit erklärt hat, diese Konzentrationslager mitzuleiten, war die Rheinische Missionsgesellschaft. Auch das klingt für uns heute sehr schräg. Es war aber tatsächlich so, dass die Herero absolut entkräftet waren, nachdem sie in der Omaheke-Wüste nichts zu essen, nichts zu trinken hatten. Und die Idee war nun, in solchen Sammellagern die Menschen aufzunehmen und eben einfach wieder aufzupäppeln, damit sie wieder zu Kräften kamen, damit sie überhaupt überlebten. Das war also die erste Idee, also die humane Idee dieser Konzentrationslager. Dann gab es aber eben auch weitere Lager in Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwestafrika. Und die waren vom Militär geleitet. Und das Lager, was ich untersucht habe mit Kollegen aus Kiel, das befindet sich in dem Süden der damaligen Kolonie bei Lüderitz auf der sogenannten Haifischinsel. Und das war schon ein Konzentrationslager, in dem es ja zwar vielleicht nicht so zuging wie später bei den Nazis, aber was wirklich eigentlich ein unmenschlicher Ort war, um Menschen dorthin zu verbringen.
Sie haben dieses archäologische Forschungsprojekt vor ungefähr 3 Jahren begonnen. Wie macht man denn das, archäologisch etwas erforschen, das knapp 120 Jahre zurückliegt? Und was findet man dabei raus?
Ja, also für mich war das ein absolut überraschendes Projekt. Ich habe mir eigentlich weniger erhofft als das, was wir dann tatsächlich dort vorgefunden haben. Ich bin 2017 einmal mehr oder weniger zufällig auf einer privaten Reise dort gewesen, war auch auf dieser Insel, die heute mit englischem Namen Shark Island heißt, und war sehr überrascht, dass über das Konzentrationslager dort nichts zu finden war, außer einem Gedenkstein für Cornelius Fredericks, einem der Nama-Anführer und seiner Familie. Aber das war kein Hinweis darauf, dass da ein Konzentrationslager war, sondern es stand nur, sie sind dort gestorben und man konnte sich alles Mögliche vorstellen, dass sie da ertrunken sind oder was auch immer. Und was ich dann auch sehr merkwürdig fand, ist, dass auf diesem Gebiet des ehemaligen Konzentrationslagers sich ein Campingplatz befand. Also es war ein sehr unbekümmerter Umgang mit der Geschichte. Und ich habe mich vor allen Dingen, als ich da dann über die Insel lief, gefragt, was liegt hier eigentlich unter dem Sand, also wo die Leute campen. Und das war der Ursprung, weswegen ich einen Antrag gestellt habe bei der Gerda-Henke-Stiftung, für 2 Wochen einfach mal mit Geophysikern aus Kiel dorthin zu gehen, mit denen ich auch schon an anderer Stelle gearbeitet hatte, und zu schauen, was wir da unter dem Sand noch finden. Das Erstaunliche war aber, dass wir zusätzlich noch auf der Insel ganz viele weitere Reste des Konzentrationslagers fanden. Ein großer Bereich des ehemaligen Eingeborenen-Lazaretts mit mehreren Fundamenten, Treppen. Da lagen teilweise noch Teile der Wände herum. Also insofern, ja, man kann ein archäologisches Projekt auch an einem solchen Ort durchführen.
Dieses Lager auf der Haifischinsel war besonders gefürchtet. Und die Frage, die wohl erst seit Anfang dieses Jahrhunderts diskutiert wird, heißt, war das massenhafte Sterben, das teilweise in diesen kolonialen Konzentrationslagern in Deutsch-Südwestafrika stattgefunden hat, zuletzt die direkte Folge der gezielten Vernichtungspolitik? Wie fällt Ihre Antwort aus, Matthias Häusler?
Das Paradoxe an der Entstehung dieser Konzentrationslager ist, dass das sozusagen der Gegenentwurf ist zur vorgängigen Vernichtungsstrategie von Trothas, die ja dann von Berlin bedingt abgestellt werden muss. Und dann sagt dann Trotha, was soll ich denn dann mit diesen gefangenen Overero machen, wenn ich sie nicht umbringen darf? Und dann kommt aus Berlin dann die Ordnung und sagen, ja, Konzentrationslager wäre eine Möglichkeit, dort kannst du die Leute auch dann zur Arbeit heranziehen. Und sehr widerwillig lässt sich Trotha dann darauf ein. Und ich meine, es ist eben auch bezeichnend, wie sich die Deutschen eine weitere Koexistenz mit den Overero vorstellten, wenn Konzentrationslager das Mittel der Wahl waren. Diese Lager haben also eine ambivalente Bedeutung gehabt. Zum Beispiel jetzt auch die Situierung auf der Haifischinsel. Da ging es durchaus um logistische Fragen. Es ist irgendwie an der Küste. Das heißt, da ist die Versorgung ohne weiteres möglich. Dort sind Hafenanlagen. Dann ist die Überwachung gerade auf dieser Haifischinsel sehr einfach gewesen, weil die durch einen schmalen Schlauch dann nur mit dem Festland verbunden gewesen ist. Ich glaube, dass das sozusagen das Mörderische dieser Lage gerade auf der Haifischinsel ist etwas, was, auch wenn es eher als ein Straflager gedacht worden ist, mit der Zeit erst richtig deutlich geworden ist. Und dann stellt sich die Frage, wenn quasi der Umfang dieses Sterbens auf diesen Lagern sichtbar wird, warum wird dann nicht massiv etwas dagegen unternommen? Und es fehlen dann auch dann nicht die Gegenstimmen, die sagen, bringen wir doch zumindest Frauen und Kinder an Land. Allein die Missionare, die dort gelegentlich dann vorbeikommen und nur die bescheidensten Wünsche irgendwie äußern, irgendwie ein paar Decken zu bekommen, all das wird im Keim erstickt. Und da ist der Wille auch dieser militärischen Behörden keineswegs da, dieses Leid der Menschen dort auch nur ums Geringste zu lindern.
Wir hören wieder Musik, die Wellen bei ihrem Spiel in Claude Debussys La Mer. Und mir ist es bei der Vorbereitung so gegangen, als ich nochmal reingehört habe, dass man diese Klänge doch anders hört und empfindet, wenn man sich vorher mit der Geschichte der Haifischinsel beschäftigt hat. Das Lucerne Festival Orchestra, geleitet von Claudio Abbado mit Jeux de Vague aus Claude Debussy's La Mer. Aufwunsch von Katja Lemke, der Direktorin des Landesmuseums Hannover, die heute in NDR Kultur à la carte zu Gast ist, gemeinsam mit dem Historiker Matthias Häusler. Frau Lemke, Ihr Wunsch? Eine Herzensmusik?
Auf jeden Fall eine Herzensmusik, und sie zeigt für mich eben auch sehr schön, dass man damals schon mehr als an die deutsche Grenze gedacht hat. Also es ist von Claude Debussy überliefert, dass er diesen berühmten Holzschnitt mit der großen Welle bei sich über dem Schreibtisch hatte oder in der Nähe des Klaviers, an dem er dann komponiert hat, und zeigt eben auch schon die Hinwendung zu Japan. Also es ist ein Teil von Globalisierung, der sich in dieser Musik auch in gewisser Weise widerspiegelt.
Und diese Globalisierung ist eben damals einhergegangen mit dem Kolonialismus, der Antriebe, der Motive, der Ziele hatte Matthias Häusler, die möglicherweise gar nicht immer so ohne weiteres zu erfüllen waren. Warum war dieses Ausgreifen nach Afrika für Deutschland so wichtig, und ist denn irgendetwas von dem, was damit angestrebt worden ist, auf kurze Zeit, auf mittlere Zeit oder jemals in Erfüllung gegangen?
Jetzt abgesehen von diesen gewaltigen menschlichen Kosten, die das vor allem auf Seiten von Afrikanerinnen bedeutet hat, ist das für den Staat selber, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Und ich glaube, es ging eher darum, eben hinter anderen nicht zurückzubleiben, als dass man wirklich genuine Einnahmequellen dort vermutet hätte. Das Einzige, was lukrativ war im heutigen Namibia, waren die Diamantenfunde ab 1908. Aber das meiste Geld davon floss in die Hände von privaten Gesellschaften, und davon hatte der Staat sehr, sehr wenig. Das meiste, was der Staat verdient hat, das waren die horrenden Zölle auf zum Beispiel die Einfuhr von Bier. Ich glaube, das ist so ziemlich der Importschlager gewesen, überhaupt Alkoholiker. Das ist auch bezeichnend. Ansonsten war das alles wirtschaftlich eine ziemlich laue Angelegenheit für das Deutsche Reich.
Und im Land hat man versucht, Katja Lemke, die Menschen, Afrikanerinnen, Afrikaner auszubeuten, als Arbeitskräfte in Einsatz zu bringen, in Lagern zu halten, wenn man das so formulieren möchte. Es gab ja Lager mitten in Windhoek. Ich habe gelesen, dass teilweise dort doppelt so viele Menschen wie außerhalb der Lager in der Stadt gelebt haben. Das heißt, man hat das durchaus vorgezeigt. Unterschied zur Zeit des Nationalsozialismus. Diese Antriebe, diese Motivationen, sind die aus der Sicht der Kolonialherren zu dem gewünschten Ziel gelangt, so menschenverachtend sie auch waren?
Naja, also die damaligen Konzentrationslager oder Lager, wie man sie vielleicht auch neutral nennen mag, waren eben sehr wohl auch hier in Deutschland bekannt. Man hat Postkarten verschickt, auf denen die drauf waren. Und also insofern wirklich eine, wie Sie auch schon zu Recht gesagt haben, Herr Kühn, eine ganz andere Politik als bei den Nationalsozialisten, wo ja angeblich niemand wusste, dass es sie gab. Und man schreibt dann auch da drauf, also man sieht so einfache Hütten und dann steht da Wohnungen der Hereros. Also das heißt, man hat sich da offensichtlich auch keiner Schuld bewusst gefühlt. Aber tatsächlich handelt es sich ja natürlich um Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft. Und insbesondere entlang der Eisenbahnlinien wurden diese Lager errichtet, weil diese Eisenbahn unbedingt notwendig war, um alles, was man eben aus Deutschland oder aus anderen Teilen der Welt ranbrachte, nun auch in die Hauptstadt Windhoek zum Beispiel zu bringen. Also die erste Eisenbahn wurde dann von Swakopmund nach Windhoek errichtet. Und das mit massiver Ausnutzung der Arbeitskraft der lokalen Bevölkerung. Wir haben ja auch Fotos aus der Zeit, barfuß in Ketten gelegt, mit wenig Möglichkeiten, die irgendwie die Arbeit erleichtern könnten. Dann kann man sich vorstellen, dass diese harte Arbeit eben auch zu sehr vielen Todesfällen geführt hat.
Wir hören noch mal kleine Musik, und danach würde ich dann aber gern mit Ihnen beiden in die Gegenwart rüberblenden, um die Geschichte ein wenig zu runden. Heitor Villa-Lobos, die Etüde Nummer 1 im Moll, und Sie haben sich das gewünscht. Herr Häusler, warum?
Ich habe mich selber mal dran versucht, aber es ist überhaupt keine Musik draus geworden, und umso mehr weiß ich es dann zu schätzen, wenn es jemand spielt, der es kann. Thank you.
die Etüde Nummer 1 im Moll von Ettore Villa-Lobos mit Pepe Romero. Geschichte im Schnelldurchgang. 1915 war Namibia faktisch schon nicht mehr deutsche Kolonie. Mit dem Versailler Vertrag 1919 wurden Deutschland die Kolonien abgesprochen. Südwestafrika wurde Mandatsgebiet des Völkerbunds. Südafrika Mandatsmacht. Erst 1968 durfte Southwest Africa dann per Beschluss der Vereinten Nationen Namibia heißen. Ende der 70er gab es erstmals allgemeine Wahlen. 1989 die ersten freien Wahlen in der Geschichte Namibias. 1990 Vollzug der Unabhängigkeit. Hinter solchen dürren Daten steckt eine lange, komplexe Geschichte, über die wir in Teilen gesprochen haben, und bis heute sind wichtige Fragen offen. Findet Deutschland ein angemessenes Verhältnis zu dieser Kolonialgeschichte und den damit verbundenen Verbrechen? Kann es so etwas wie Versöhnung zwischen Namibia und Deutschland geben? Zu viel Stoff für eine Sendung, aber ein bisschen annähern können wir uns noch. So ein angemessenes Verhältnis zu diesem Teil der deutschen Geschichte, ist das in Sicht, Matthias Häusler?
Tja, das kommt darauf an, wie sich auch die Unterhandlungen der Staaten weiterentwickeln, beziehungsweise der Bundesrepublik Deutschland, auch der deren Verhältnis zu den betroffenen Gruppen, den Opfergruppen. Da ist bisher, glaube ich, eher sehr viel versäumt worden und auch sehr viel riskiert, nämlich indem man sich auf Formeln zurückzieht, wie das ist ein Völkermord nach heutigem Verständnis etwa. Das ist schon richtig, dass Völkermord, die Anti-Genozid-Konvention von der UN 1948 bzw. 1951 erst Gesetzeskraft erlangt hat, dass wir also nur ex post von Völkermord reden, aber dasselbe würde auch für den Holocaust gelten. Und stellen Sie sich vor, was los wäre, und das völlig zu Recht, wenn wir von einem Holocaust sagen würden, das wäre nach heutigem Verständnis irgendwie ein Völkermord gewesen. Und im Vergleich zu anderen Fällen, das ist eben dieser Kontrast, der fällt den Afrikanerinnen in Namibia auf, und das ist das, was sie beklagen und worüber sie zu Recht sagen, das lässt uns daran zweifeln, dass es wirklich einen Willen gibt, diese koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, deutscherseits.
Worauf Sie anspielen, die Regierungen Deutschlands und Namibias haben sich 2021 nach mehreren Jahren Verhandlungen auf eine sogenannte gemeinsame Erklärung geeinigt, und darin eben erkennt die Bundesregierung an, dass man die Gräueltaten, so heißt das in der Darstellung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, dass man diese Gräueltaten aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnen würde. Spricht auch eine Entschuldigung aus, plant, so heißt es, 1,1 Milliarden Euro als Wiederaufbauhilfe bereitzustellen. Das Ganze hat aber zur Auseinandersetzung und Streit geführt bis in die heutige Zeit, Frau Lemke. Sie haben die Einschätzung von Herrn Häusler gehört. Teilen Sie die?
Ja, ich will das vielleicht auch aus der Sicht einer Museumsdirektorin kurz schildern. Die Unterschiede etwa zu in der Nazizeit entzogenem Kulturgut, das wir heute Jüdinnen und Juden zurückgeben, besteht eben darin, dass wir uns direkt an die Familien wenden. Also es eine direkte Folge, also an die Erbengeneration dann gibt. Während wir eben, wenn wir mit Namibia sprechen, das nur auf wirklich nationaler Ebene tun. Also es ist eine politische Diskussion. Das bedeutet auch, dass wir dadurch auch gewisse Schwierigkeiten haben. Wir können quasi nicht selbst handeln oder eine Entscheidung treffen, beziehungsweise das hiesige Ministerium, sondern es geht alles über das Auswärtige Amt. Und das Auswärtige Amt erwartet, wenn es denn zum Beispiel zu Restitutionen kommen soll, auch entsprechende Schritte seitens der namibischen Regierung. Nun ist es aber so, dass wir in Namibia ja sehr unterschiedliche Gruppierungen haben. Die Herero oder die Nama sind ja nur zwei von anderen. Und die haben eben nicht immer diese Stimme in ihrem eigenen Land. Und dann gibt es schließlich noch der dritte Bereich, nämlich die eigentlichen Familien. Also zum Beispiel die Familie von dem Fredericks, der umgekommen ist auf der Haifischinsel. Diese Familie gibt es heute noch in Teilen. Und die haben ebenfalls ihre Wünsche, was Rückgabe angeht. Also von daher merkt man eben, das ist sehr, sehr kompliziert, und es wird da eigentlich, finde ich, auch nicht immer der Weg gesucht, der immer so schön auf Augenhöhe heißt, sondern es geht eigentlich schon immer darum, wie können wir jetzt eigentlich aus dieser Situation herauskommen, ohne politisch in ein kurzes Gras zu kommen. Und ich glaube, da müssten wir uns eigentlich viel tiefer und anders mit auseinandersetzen. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen können, warum können wir nicht mal gemeinsam mit Museen dort Ausstellungen konzipieren? Warum muss man jetzt eben immer dieses Thema Restitution vor sich hintreiben? Das gäbe doch vielleicht ganz andere Möglichkeiten, auch wirklich so wie mit einem Museum in Frankreich, in England oder in den USA eben auch mal mit afrikanischen Museen zusammenzuarbeiten. Das passiert aber leider nicht. etwas, was ich sehr bedauerlich finde.
Mhm. Traumata werden durch Generationen weitergetragen. Vielleicht bräuchte es dafür viel mehr gemeinsame Bearbeitung. So ein Vorschlag, wie Sie ihn eben gemacht haben, Trauerorte auch, Gedenkfeiern. Vielleicht herrscht daran ein Mangel, der zu beheben wäre.
Also ich glaube, zuallererst muss es auch in Namibia eine Form der Vermittlung geben, was ist eigentlich in der Zeit passiert. Es gibt da bisher eigentlich kein Museum, das diese Kolonialzeit darstellt, was ich für ein echtes Problem halte. Es gibt ein Museum in Windhoek, das aber sich vornehmlich mit der Geschichte der Swakop, also der Unabhängigkeitsbewegung, beschäftigt. Und in diesem Museum gibt es einen einzigen Raum, in dem die deutsche Kolonialzeit dargestellt wird. Und das wird auch von dortigen Kuratoren als Chamber of Horrors bezeichnet. Also es geht überhaupt nicht um eine abgewogene Darstellung. Überdies muss man sagen, ist dieses Museum eingerichtet worden von dem Staat Nordkorea. Also da ist wirklich noch Luft nach oben in der Zusammenarbeit, in der Vermittlung dessen, was eben damals passiert ist.
Ich habe eingangs gesagt, dass wir mit Sicherheit keine abschließenden Antworten geben werden. Und deshalb, Matthias Häusler, möchte ich Ihnen zum Abschluss auch eine Frage stellen, die erneut ins Offene führt. Sie haben sich auch mit Emotionen im Zusammenhang mit dieser Kolonialgeschichte beschäftigt. Und ich würde Sie gern fragen, welche Rolle spielt eigentlich die Scham über das Angetane und womöglich auch die Scham über das erlittene Unrecht? Denn Scham ist eine sehr machtvolle Emotion.
Es überrascht mich, dass Sie das sagen, aber es stimmt vollkommen. Die Scham ist, glaube ich, wäre die Emotion, dieser Affekt, den man aktivieren müsste. Eine Form von Betroffenheit herzustellen über quasi das Geschehene und über das Angetane. Das ist, wäre quasi der eigentliche originäre Zugang, den man finden müsste, um quasi auch die Gleichgültigkeit und ja dieses Augendrehen oder Rollen irgendwie zu vermeiden, indem so etwas immer wieder abgetan wird. Also entweder es interessiert gar nicht, von vornherein nicht, weil das Interesse nicht geweckt ist, oder auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sagt, ja, die wollen jetzt nur Geld. Um das zu durchbrechen, müsste man quasi diese Betroffenheit herstellen. Und das würde gehen eben nur, wenn man eben irgendwie sehr viel lebendiger noch das Gegenüber als solches wahrnimmt. Und da braucht es sehr viel mehr Vermittlungsarbeit.
Matthias Häusler, Katja Lemke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das Buch von Katja Lemke über die Haifischinsel ist im Nünnerich Asmus Verlag erschienen. Die beiden Bücher von Matthias Häusler über den Genozid an den Herero und Staatlichkeit und Gewalt im kolonialen Namibia bei Fellbrück Wissenschaft. Ich bin Ulrich Kühn, bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.